Ja, ich möchte euch begrüßen, die ihr hier seid gerade und auch die ihr zuschaut über Zoom. Ja, zum Gottesdienst und versuche heute ja, euch etwas mitzugeben für die nächste Woche. Und ich werde heute mal anfangen mit einem Brief und zwar mit dem ersten Johannesbrief. Also nicht das Johannesevangelium, sondern den ersten Brief des Johannes. Und möchte da zuerst vorher ein paar Informationen zu sagen, weil es schon wichtig ist, wenn man einen Brief anfängt. Und ja, ich habe mich bei einigen Dingen reingelesen und deswegen erwähne ich, dass ich heute öfters zitiere aus Dingen oder Büchern oder aus einem Video weitergebe, einfach um nicht meine Worte zu nehmen, sondern deren Worte und versuche das dann so zu machen, dass das passt, dass ich denke, okay, das war jetzt von denen, das kommt aus dem, was ich gelesen habe. Ja, Information zu dem Brief. Wenn man so einen Brief anfängt, heißt es immer, ja, wer hat diesen Brief geschrieben? Und ich möchte davon was sagen, und zwar jeder kennt wahrscheinlich, da haben wir, glaube ich, auch vorne so einen Zettel von das Bibelprojekt. Das ist eigentlich bekannt, so Bibelprojekt in Deutsch. Und daraus möchte ich heute auf jeden Fall auch Dinge sagen. Und zwar bezüglich des, ja, wer hat den Brief geschrieben, wird gesagt, dass man oft sehen kann, wenn man jetzt erstmal den ersten Johannes aufschlägt, das ist vielleicht am besten erstmal, dass wir den, wenn die Bibel bei hat, kann den aufschlagen, den ersten Johannesbrief. Und wenn wir den aufgeschlagen haben, sehen wir, oder es wird gesagt, dass er ja anonym erstmal ist. Ja, also es wird jetzt kein Name erwähnt. Aber wenn wir den zweiten und dritten Johannesbrief lesen, da wird der Verfasser als der Älteste genannt, wird gesagt. Und das kann man auch nachlesen, wenn man das weiterschaut. Im zweiten Johannesbrief, da steht eins, der Älteste an die auserwählte Frau. Oder im dritten Brief, der Älteste an den geliebten Gaius. Ja, ich möchte etwas zitieren jetzt von das Bibelprojekt. Da steht, Sprache und Stil von diesen drei Schriften sind identisch zueinander und zum Evangelium nach Johannes. Deswegen denken die meisten, dass alle Texte vom Jünger, den Jesus lieb hatte, stammen. Also das steht im Johannes-Evangelium. Kapitel 21, den Jesus lieb hatte. Viele denken, dass er den ersten Brief geschrieben hat. Die sagen aber auch, es könnte zwei Möglichkeiten geben, die ich jetzt heute weitergebe. Einmal der Johannes, der Sohn des Zebedäus. Das war ja einer von den 12 Aposteln. Oder vielleicht sagen die, ich zitiere, Johannes von Jesus' ersten Jüngern, nämlich der als Jünger der Älteste bekannt war. Also es gab noch einen Johannes als Ältester. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, habe es jetzt auf die Schnelle oder so nicht gefunden. Ihr könnt auch mal forschen. Ich lasse diese zwei Möglichkeiten erstmal so stehen. Und ja, die Schlachterversion, also bei mir steht auch immer am Anfang so eine, ja, um was es geht. Und der sagt halt, dass der letzte überlebende Apostel Johannes diesen Brief geschrieben hat. Und ich lasse das für mich persönlich so stehen und ja, ich glaube, dass er das war. Es sei denn, ich werde immer neu belehrt und ich lasse das für mich persönlich erstmal so stehen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Einsicht, eine andere Gedanken, dann kann man auch drüber reden. Ja, wann wurde dieser Brief geschrieben? Ja, meine Information aus meiner Schlachterbibel, ich lese viel Schlachterbibel, ist ungefähr 90 nach Christus. Jetzt haben wir 2021, also das sind ca. 1931 Jahre. Ja, also ist schon etwas lange, ja, genau. Ja, dann habe ich noch geguckt bei der Elberfelder Studienbibel, da ist ein Zeitraum zwischen 90 und 100 nach Christus. Also irgendwo in diesem Zeitraum wurde es sozusagen verfasst Und meine Frage wäre an euch einfach mal, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, in dieser Zeit gelebt zu haben? Vor 1900, wenn wir mal vor 1900 Jahren, machen wir es mal ungefähr rund die Zahl. Also schwierig. Und da gab es ja keinen Strom, kein Internet. Und ich habe diese NGÜ bei mir im Auto. Sieht schon ein bisschen zerfleddert aus. Aber vorne steht was Interessantes drauf. Will ich mal vorlesen. Da steht, dieses Buch ist 2000 Jahre alt. Also nicht dieses, aber das, von dem dieses die Übersetzung ist. Damals gab es weder elektrisches Licht, noch Telefon, Internet, Autos und all die Sachen. In Bezug auf die wesentlichen Dinge ist es aber auf den neuesten Stand. Ja, also es gab keine Elektrizität, kein Internet und ich glaube, in dieser Zeit gelebt zu haben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, wann wurde dieser Brief geschrieben? Die nächste Frage wäre, wo und an wen ist dieser Brief geschrieben worden? Meine Informationen aus meiner Bibel sagen, ist wieder vermutlich in Ephesus. Und ja, an Gläubige am Ende der apostolischen Zeit. Hab noch eine Alternative. Das ist ein illustriertes Handbuch. Ist ein bisschen dicker als die Bibel. Das ist von Daniel Hayes und Scott Duvall, Seite 952, falls das jemand nachlesen will. Das ist an Christen in der Gegend von Ephesus. Also an Christen, an Wiedergeborene. Und man kann das eigentlich auch schön sehen. Und zwar steht im 1. Johannes, Kapitel 2, steht auch, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also er schreibt, meine Kinder. Ist auch mal noch eine Bestätigung. Ja, es ist an Christen geschrieben. Ja, jetzt kommen wir zu einer wichtigeren Sache, und zwar der Inhalt. Der Inhalt des 1. Johannesbriefes. Ich glaube, jeder könnte etwas noch dazu tun oder etwas vielleicht weglassen. Und bei mir steht jetzt so, dass es erstmal Warnung vor kommenden Irrlehren ist. Hier steht, besonders gnostischer Art und Propheten, die falsch waren. Und ich zitiere jetzt ein paar Dinge hier und gebe dazu Beispiele aus der Schrift. Einmal steht da Zitate, also hier geht es weiter um was ist der Inhalt vom Johannesbrief? Die Unterscheidung von echt und falschem Glaubensleben ermöglichen. Also steht bei mir drin. Die Unterscheidung von echt und falsch. Da habe ich jetzt Beispiele. Und zwar sind hier Wörter wie im 1. Johannes Kapitel 2, wenn wir nachschauen. Da steht Vers 3. Und daran erkennen wir. Also es gibt Signalwörter. Oder Vers 29 steht, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. So erkennt auch. Also es gibt Erkennungsmerkmale in diesem Brief. Unterscheidung zwischen echt und falsch. Ich finde, das ist sehr wichtig zu wissen. Weiter steht geschrieben, er ist eine prophetische Mahnung für die letzte Stunde und ruft die wahren Kinder Gottes auf, in einer Zeit des geistlichen Verfalls und der Verführung an der Wahrheit des Wortes Gottes, an echter Liebe und entscheidender Absenderung von der Welt festzuhalten. Und die letzte Stunde, ja, brauchen wir nur weiter zu gucken, steht auch im Kapitel 2, da steht in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Jetzt wieder so ein Signalwort, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und wenn wir jetzt mal ungefähr sagen, was ich gerade gesagt habe, 1900 Jahre ungefähr, wenn das da die letzte Stunde ist, haben wir vielleicht gerade die letzten Sekunden. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen ja das Weltgeschehen, da passiert auch so einiges. Ja, Absonderung von der Welt stand auch als Inhalt. Steht auch im Johannes. Auch im zweiten Kapitel, und zwar ab Vers 15, da steht bei mir als Überschrift drüber, vorher, Warnung vor der Liebe zur Welt. Steht geschrieben, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das hört sich jetzt erstmal krass an. Da steht aber, denn alles, also alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust oder man kann auch sagen, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ja, und wer ist der Gott dieser Welt? Ja, 2. Korinther 4, 3 bis 4 steht etwas. Ich denke, da wird es nochmal auch deutlich gesagt, da steht Gott dieser Weltzeit. Ich lese das mal vor. Ja, da ist es der Widersacher. 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Dort steht, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also der Teufel, der Widersacher, ist der Gott dieser Weltzeit und er verblendet die Sinne der Ungläubigen. Ja, Paulus wird auch nochmal geschrieben als Inhalt, betont die Wichtigkeit des Wandels im Licht, während die Irrlehren, die er bekämpft, praktizierte Sünde und Gesetzlosigkeit fördern. Jetzt komme ich zu etwas Wichtigem, und zwar zu dieser Irrlehre. Ich habe ja gesagt, besonders gnostische Art steht hier drin. Was ist die Gnosis? Jetzt muss ich auch wieder gucken. Ich habe zuerst geguckt in diesem dicken Schinken, Handbuch zur Bibel, da steht, Zitat, dabei handelt es sich um eine frühe Form der Gnosis, Pünktchen, 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 eine Lehre, die besagte, dass Erkenntnis, nicht Gnade, den Weg zu Gott bereitet und dass der Körper böse ist. Also hier geht es um Erkenntnis. Dazu gibt es auch noch mal hinten drin solche Begriffserklärungen bzw. Sach- und Worterklärungen. Da zitiere ich auch noch mal raus. Der griechische Begriff Gnosis bedeutet Erkenntnis, Wissen, übertragen auch Wissenschaft. In manchen Strömungen der heidnisch-griechischen Religion spielte eine höhere dämonische Erleuchtung eine Rolle, eine große Rolle. Durch sie wurde eine kleine Elite von geistlichen Menschen angeblich von allem Unreinen, Bösen, Klammer auf, das einseitig nur mit dem stofflichen Leib verbunden war, befreit und erlöst. Also, der Körper ist böse und das Böse und das Unreine kann nur am stofflichen Leib verbunden sein. Also das Böse klebt quasi am Körper. Gnostische Einflüsse drangen sehr früh in die christliche Gemeinde. Jetzt kommen wir folglich 1. Timotheus 6, Vers 20. Das lese ich jetzt gleich vor. Und entwickelten sich später zu einem ausufernden System der Irrlehre. Im Timotheusbrief wird auch von dieser Gnosis, von der Erkenntnis geschrieben. Und zwar im 1. Timotheus 6, Vers 20. 1. Timotheus 6, Vers 20 wird das auch erwähnt. Dort steht, O Timotheus, wenn jemand mit Ohren fängt, dann also ungefähr O bewahre. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Also da ist auch die Gnose dieser Irrlehre in diese Gemeinde gekommen. Ja, und der in der Studienbibel steht auch nochmal, will ich auch nochmal was zitieren, das ist auch nochmal, glaube ich, einfacher erklärt. Die Gnosis machte den Versuch, Gott und die Welt denken zu erklären. Also mit dem Verstand. So. Ja, noch zu dem Inhalt aus meiner Schlachterbibel. Die christlichen Gnostiker vor allem leugneten vor allem, dass Jesus Christus der im Fleisch gekommene Sohn Gottes ist. Da werden jetzt Bibelverse aufgeführt. Sie hielten ihn, ähnlich wie heute Sekten und Esoteriker, für ein geschaffenes Wesen und nicht für Gott geoffenbart im Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16, und bestritten seinen Sühnetod am Kreuz für uns. Und wenn wir das bestreiten, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Ja, also hier wird was, diese falsche Lehre erwähnt. Also man kann sagen, eine Lehre, eine falsche Lehre kommt in die Gemeinde hinein und beeinflusst ja das Verhalten und dabei kommt hinter etwas Schlechtes raus. Ja, vielleicht kann man das, vielleicht hat der eine oder andere früher irgendwie Vorbilder gehabt oder irgendwelche Musiktexte und die jetzt nicht besonders gut waren und ja, das Herz hat dafür geschlagen und die hat man ja vielleicht auswendig gelernt und das hat das eigene Herz natürlich auch beeinflusst und dementsprechend hat man sich verhalten. Ja, wir kommen jetzt zu Kapitel 1, das war sozusagen eine Hintergrundinformation und ich lese jetzt zuerst vor, und zwar den 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 1 bis 4. Dort steht, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, und wenn wir diesen Anfang lesen, was von Anfang war, dann hat das Ähnlichkeit mit dem ersten, mit dem Johannesevangelium. Und dann steht, im Anfang war das Wort. Das hat dann Ähnlichkeiten. Oder, ich habe mir aufgeschrieben, Genesis 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott. Da haben wir also diese Worte Anfang drin, die mir zumindest gerade eingefallen sind. Ja, welcher Anfang ist hier eigentlich gemeint? Also ich habe im Handbuch zur Bibel steht, dass Jesus zusammen mit Gott, dem Vater, vor der Schöpfung gelebt hat. Also von Anfang der Schöpfung geht es hier oder dass von Anfang an Jesus da war vor der Schöpfung. Und ich denke, so wie ich das sehe, weil es hier um Christus geht, hier steht zwar jetzt nicht Jesus im ersten Vers, aber dass Jesus vor der Schöpfung schon war. Das ist jetzt mein Gedanke dazu. Und was hier interessant ist, hier steht, gehört, gesehen, geschaut, betastet vom Wort des Lebens. Also was war da alles bei? Die Ohren, die Augen und die Hände. Also das alles war beteiligt. Sie waren Zeugen. Und das Leben ist erschienen, steht. Und wenn ja, einer nichts mit dem Glauben zu tun hat und jemand sagt, das Leben ist erschienen, das hört sich erstmal komisch an, finde ich. Und man kann dreimal lesen, zumindest in der Schlachterübersetzung, Wort des Lebens, das Leben ist erschienen und das ewige Leben. Bis jetzt liest man halt noch nichts von Jesus. Aber wir wissen, dass nur Jesus hier gemeint ist. Denn Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 6, von den, ja, eins von den Ich-Bin-Worten, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus selbst ist das Leben. Als ich damals noch in der Schule war, sah ich noch ein bisschen anders aus. Bisschen jünger und anders auf dem Kopf. Ja, da ging es auch darum, wie entsteht eigentlich Leben. Ja, also, dass Jesus das Leben ist, ja. Wenn man Gott weglässt und es versucht, ja, durch Theorien, durch Wissenschaft zu erklären, dann gibt es wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, aber der Mensch wird an seine Grenzen kommen. Ja, das ewige Leben ist in Jesus drin. Das liest man im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, also weit hinten schon, kurz vorm Schluss. Und zwar die Verse 11 und 12. Dort steht: Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also, wer Jesus hat, der hat ewiges Leben. In Vers 3 und 4 oder auch vorher schon lesen wir öfters ja, die Worte wir. Und ich möchte jetzt vom Bibelprojekt oder Bibelprojekt wieder was zitieren. Und wer sich die Minuten auch notieren will, habe ich auch noch aufgeschrieben. Also um es ganz genau zu nehmen, könnt ihr, wenn ihr wollt. Dort steht Zitat. Ich lese erstmal nochmal vor. Da steht: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. So, sagen jetzt Folgendes: Diejenigen, die den Sohn gesehen, gehört und berührt haben, werden wir genannt. Was ich gerade auch schon gesagt habe, es kommt sehr oft wir vor. Ja, Johannes bezieht sich auf sich selbst und die Apostel, die Augenzeugen von Jesus waren. Also die haben es gesehen. Nicht nur gesehen, sie haben es gehört und mit den Händen betastet. Und so haben wir eine Botschaft für euch, für die nächste Generation der Nachfolger von Jesus. Also so eine Botschaft da. Also Jesus lebt. Wenn also die Apostel das Wort des Lebens mit anderen teilen, werden die anderen durch die Apostel auch in Gemeinschaft mit Vater und Sohn gebracht. Das Wort Gemeinschaft ist hier das griechische Wort koinonia und bedeutet Teilhabe. Teilhabe. Und die sagen: Wenn die Menschen die Botschaft von Jesus durch die Apostel hören, bringt sie diese Botschaft in eine wirkliche Beziehung zu Jesus selbst und in eine echte Teilhabe von Gottes Liebe und Leben. Also bezogen auf uns würde das heißen, so verstehe ich das, wenn wir das Wort Gottes mit Geschwistern teilen, sei es in der Bibelstunde oder im Gottesdienst, ja, werden wir in diese Gemeinschaft, in diese Teilhabe dem Vater und dem Sohn gebracht. Also wir haben Gemeinschaft miteinander. Die zweite Sache ist, wir sagen das Evangelium weiter und die anderen, die es hören, kommen zum Glauben natürlich erst, wenn das Herz geöffnet ist, nehmen Jesus in ihr Leben auf und kommen in eine Beziehung zu ihm, in eine Teilhabe. Ja, weil sie Kinder Gottes sind. Sie kommen in eine Teilhabe von Gottes Liebe und das ewige Leben. Ich lese es weiter, Vers 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Jetzt wird hier gesagt, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und wenn wir eine Kerze anzünden, ich hätte mal hier eine Kerze angezündet, ist schon ein paar Monate her, dann sehen wir, oder eine Lampe anmachen, dann sehen wir hell, rein, sauber und, wenn man das jetzt noch auf Gott bezieht, heilig. Aber warum schreibt er das eigentlich? Und in Vers 6 nimmt er Bezug. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber leben quasi anders, als wir das sagen. Unsere Taten sprechen anders. Ja, dann lügen wir und sind nicht in der Wahrheit drin. Ich habe eine andere Übersetzung genommen von der NEU. Da steht, wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes, Jesus, macht uns von jeder Sünde rein. Der Grund, in der Finsternis zu leben. Warum spricht er von Finsternis oder wie passiert das? Ich habe eine Elberfelder Studienbibel mal durchgeguckt, da ist auch sehr viel Erklärung und habe das mal mit meinen Worten versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, was ich gerade gesagt habe, eine Falschlehre dringt in die Gemeinde ein und verfälscht das Wort Gottes. Und das führt dazu, dass halt negative Veränderungen oder Folgen ja für das eigene Leben mit sich bringt. Und daraus folgt, ich zitiere, man verlor den Blick für die Wirklichkeit der Sünde. Das ist in Vers 10. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Zweitens steht, man öffnete sich der Welt und wurde darum von ihr anerkannt. Ja, ist ja klar, wenn ich nichts mit Jesus zu tun habe, wenn ich mich der Welt anpasse, ja, dann bin ich ganz woanders. Man leugnete die Notwendigkeit der Heiligung. Kapitel 2, Vers 4. Dort steht, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Und das vierte, und wandelte in der Finsternis. Also, falsche Lehre kommt rein, das Wort Gottes wird verfälscht, anderes Denken. Und daraus folgen dann verschiedene Sachen. Die Sünde wird nicht mehr ernst genommen. Man passt sich der Welt an. Heiligung ist kein Thema mehr. Und wandelt quasi in der Finsternis oder vielleicht kann man auch sagen, ja, auf einem schlechten Pfad. Im Handbuch zur Bibel steht noch Folgendes, und zwar geht es darum, diejenigen, die mit Gott Gemeinschaft haben, die schlachten das hier im Licht wandeln. Es ist auch wichtig, dass seinem Wort gehorsam zu sein. Hier steht in 1 Vers 5. Da muss ich mal gucken, wie das hier geschrieben ist. 2, 3 bis 4. Genau, das lese ich mal vor. Kapitel 2, 3 bis 6. Das hatte ich gerade schon ähnlich. Da steht, und daran erkennen wir, hier ist ja so ein Signalwort, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also es geht darum, ja, was hat Jesus gesagt, dass wir seinem Wort folgen. Und ironischerweise ironischerweise sind es falsche Lehrer, die von sich behaupten, sündlos zu sein. Also geht es halt natürlich auch, wenn eine Irrlehre reinkommt, sind natürlich auch Lehrer da, die das hineinbringen. Also in der Finsternis leben, durch falsche Lehre, vom Irrlehrer. Und das gilt dann für beide, einmal für den Lehrer und einmal diejenigen, die es hören. Und es hat negative Folgen. Im Lichtwandel heißt gehorsam zu sein. Und dazu möchte ich wieder etwas zitieren aus dem Bibelprojekt. Wenn also Menschen durch Jesus an Gottes Leben teilhaben wollen, müssen sie weiter im Licht wandeln. Und dann, für Johannes bedeutet es, Gebote von Jesus einzuhalten. Also wenn wir versagen, tritt das Opfer Jesu Christi ein. Dann gilt es aber nicht liegen zu bleiben, sondern dass wir wieder aufstehen. Und welche Lehre meint hier Johannes? die sagen beim Abendmahl, also beim letzten Abendmahl hat Jesus ihnen was gesagt, und zwar, sie sollen einander lieben. Es steht, sie sollen einander lieben, wie er sie liebt, und wenn sie das tun, wandeln sie im Licht. Ja, Vers 8 gilt eigentlich für jeden Menschen. Ja, Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und auch für alle Wiedergeborenen, ja, steht es auch im 1. Johannesbrief, ja, aus Gott geboren sind. Die Schlachterversion nimmt oft aus Gott geboren. Und da steht im bezüglich Sünder im Römerbrief, das kennen wir auch, wo es darum geht, dass ja, die Sünde in uns lebt, wo Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich sozusagen befreien aus diesem Todesleib? Er sagt hier, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann, ja, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und Vers 9 ist ganz bekannt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Und ja, das wird auch viel gebraucht, und es steht bei mir auch auf dem Traktat von Willem Pals, dass, ja, dieser Treue Gottes, sag ich mal, Gott ist treu und gerecht. Und da steht nicht nur, dass er uns vergibt, sondern uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Man könnte ja sagen, Sünden reichen, aber es ist wohl noch mehr. Die Ungerechtigkeit ist auch noch da. Also er reinigt von allem. Gott ist treu und gerecht. Ja, ich hatte hier noch einen Psalm 32, den will ich auch nochmal vorlesen, da geht es auch um Sünde, Vers 1 bis 5, Psalm 32, 1 bis 5, das sagt David, ich lese vor, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Gott ist treu, Gott ist gerecht und Gott ist gut. Ja, Frage an dich, an mich. Ja, vielleicht ist ja in deinem Leben, in meinem Leben gerade etwas, was vielleicht dir auf dem Herzen liegt oder was du vielleicht auch noch Jesus sagen musst, wo du denkst, ja, das liegt mir schon auf dem Herzen, aber ich habe es Jesus noch gar nicht gesagt, oder vielleicht erkennst du es noch gar nicht. Etwas, was dich bedrückt, wo auch vielleicht eine Last auf dir liegt. Und ja, dann will ich dich ermutigen, dass du es ja dem Herrn Jesus sagen kannst. Ich möchte jetzt noch in Kapitel 2 die ersten beiden Verse vorlesen und die da durchgehen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2. Dort steht, meine Kinder, oder hier eine Note, Kindlein. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, wenn wir fallen als Kinder Gottes, dann sollen wir wieder aufstehen. Diese Einstellung zur Sünde soll jetzt nicht locker sein, sondern ich denke, diese Ehrfurcht und zu wissen, ja, was Micha auch gesagt hat, was beim Abendmahl, was hat es Christus gekostet und ja. Ja, und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher oder steht auch Beistand, Sachwalter. Ja, was passiert, wenn wir sündigen, dann ja, denke ich mal ganz klar, dass der Feind, der Widersacher uns verklagt. Es gibt eine Offenbarung, eine Stelle. Steht Offenbarung 12, Vers 10. In Offenbarung 12, Vers 10. Dort steht: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Und jetzt kommt's: Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Also er hört wohl nicht auf zu verklagen, Tag und Nacht. Ja, also Christus ist unser Fürsprecher und er hat die Sünden, wie es schön heißt, ja, auf sich genommen, der ganzen Welt. Und hiermit möchte ich schließen und möchte eine kurze Zusammenfassung geben. Ja, es ging allgemein erstmal darum, wenn man einen Brief anfängt, ein paar Informationen darüber zu sammeln. Ich habe mir vieles angehört, durchgelesen und versucht, ja, nicht die Worte zu nehmen von denen, sondern da lieber zitieren und sagen. Es ging darum, wer den Brief geschrieben hat. Ja, dass es für mich jetzt der ja, Johannes war, den Jesus lieb hatte. Das ist jetzt mein Gedanke. Ja, dass der Brief jetzt ja, ungefähr 90 nach Christus geschrieben worden ist. Wurde ungefähr in Ephesus, ja, war das. Und an die wiedergeborenen Christen und der Inhalt des ersten Briefes, vor allen Dingen die Betonung der Irrlehre der Gnosis, also es geht um Erkenntnis, dass man Gott durch Denken, was habe ich gerade gesagt, durch Denken erklären kann. Ich muss noch mal gucken, wenn ich es gleich finde. Ah ja, die Gnosis machte den Versuch, Gott und die Welt denken zu erklären. Also da ist eine Irrlehre reingekommen und ja, das hat keine guten Auswirkungen. Ja, dann habe ich noch geschrieben, Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn der Gläubigen durch das Teilen des Wortes untereinander. Gott ist Licht und dass wir im Licht wandeln sollen. Wir sollen den Nächsten lieben. Und ja, was ich schon gesagt habe, eine falsche Lehre hat negative Folgen. Wir können zu Christus kommen mit unseren Sünden und wenn wir fallen, stehen wir wieder auf und haben einen Fürsprecher. Damit möchte ich enden und nach Möglichkeit stehen wir noch auf und ich bete. Ja, Jesus, dein Wort ist Wahrheit und das sagst du selber in Johannes 17, Vers 17 und können sehen, ja, wir haben es vollständig. Ja, ich bitte dich einfach, dass jeder hier etwas mitnehmen kann für die nächste Woche, dass wir vielleicht dann denken an falsche Lehren oder vielleicht auch falsche Gedanken von früher oder Religion, was es in der Welt gibt, was wir vielleicht noch im Kopf haben und dass wir dein Wort haben, das uns korrigiert und ja in die Wahrheit führen kann. Bitte ich einfach ja für die nächste Woche ja um deinen Segen. Und ja, danke, dass du ja unter uns bist, dass du der Fürsprecher bist, wenn wir fallen und ja, dass du ja für alles bezahlt hast. Ja, danke für, dass du unter uns bist und ich bitte dich ja um deinen weiteren Segen für diesen Verlauf des Gottesdienstes. Amen.